Wir haben in Deutschland mehr arbeitslose Menschen als Arbeitsplätze. Das heißt, es gibt einfach gar nicht für jeden einen Arbeitsplatz.
Und dieser Irrglaube, dass niemand auf der Straße leben muss, muss man loswerden. Das stimmt einfach nicht.
Ich meine, ich bin natürlich sehr traurig darüber, dass das 9-Euro-Ticket verschwunden ist.
Meine ideale Vorstellung davon ist, dass man den ÖPNV kostenfrei macht.
Inflation ist ja jetzt auch nicht ein schwarzes Loch.
Ich glaube nicht, dass Geld uns zu schlechteren Menschen macht.
Ich sehe auch Leute, die Geld total gut annehmen können. Und bei mir ist gleich so Geld, Finanzamt, Rechnung, Mahnung, Kontopfändung.
Ich bin ganz sicher, dass Inklusion sich realisieren lässt.
Also für Politikerinnen geht es am Ende des Tages um Wählerstimmen.
Also wir verurteilen den Krieg in der Ukraine und gleichzeitig wissen wir, dass er aber Auswirkungen hat. Das heißt sozusagen, alles, was wir tun, um die Welt ein bisschen besser zu machen, kann auch Auswirkungen haben, die in erster Linie sich auch negativ für jemanden im Einzelnen auswirken können. De facto aber im besten Fall dazu führen, dass die Welt ein Stückchen gerechter wird. Das heißt, wir können nicht hier sitzen, uns darüber empören, über die Zustände in der Welt und morgen uns ein neues Handy kaufen, sondern wir müssen uns dessen bewusst sein, dass unser Handeln auf jeden Fall auch Auswirkungen hat, wie wir zusammenleben und wie Gerechtigkeit und Privilegien in der Welt weiter verteilt werden.
Ja, wie verteilen wir Gerechtigkeit und Privilegien und was hat das wiederum für Auswirkungen? Wenn ich alle Podcast-Folgen dieser Staffel, aus denen ihr gerade noch mal ein paar Ausschnitte gehört habt, auf eine Frage herunterbrechen müsste, wäre es vermutlich das. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Staffelfinale von Soziales Deutschland. In Vorbereitung auf diese letzte Folge habe ich mir noch mal alles angehört, was bisher in diesem Podcast zu hören war und muss sagen, dass wir es zu keinem Zeitpunkt geschafft haben, diese Frage final zu beantworten. Heute schaffen wir das sicherlich auch nicht und ich vermute, eine endgültige Antwort gibt es auch nicht. Aber im gesamten Verlauf der Staffel haben wir eine Reihe an wissenden, intellektuellen Stimmen gehört, die sich an den verschiedensten Fronten für eine Umverteilung von Gerechtigkeit und Privilegien einsetzen. Als ich so durch die Folgen gehüpft bin, ist wirklich sehr viel bei mir hochgekommen. Einerseits die Trauer und die Melancholie darüber, dass es jetzt nach 6 Monaten erstmal mit diesem Abenteuer zu Ende geht, dazu dann noch mehr am Ende der Folge, aber andererseits auch so viel Zuversicht und Hoffnung im Wissen, dass sich in diesem Podcast so viele Menschen zusammengefunden haben, um über Antworten auf die größten Gerechtigkeitsfragen unserer Zeit zu diskutieren und noch viel mehr Menschen, um ihnen dabei zuzuhören. Entsprechend möchte ich mich bei allen von euch bedanken, die uns auf diesem Weg für ein halbes Jahr begleitet haben und mich täglich haben wissen lassen, wie signifikant und unentbehrlich diese Arbeit doch ist. Wenn ich diese Arbeit mit einem Namen bezeichnen müsste, wäre es vermutlich Hoffnung. Und es macht mich umso hoffnungsvoller zu wissen, dass so viele dieser Hoffnungen inmitten aller Missstände und Ungerechtigkeiten unserer Zeit nicht den Rücken zugewendet haben. Wir wenden uns der Hoffnung zu. Bei jeder Demo, die wir besuchen, bei jeder Petition, die wir unterschreiben und bei jedem Podcast, den wir einschalten. Manchmal brauchen aber alle von uns einen Moment, in dem wir mal abschalten können. Abschalten ist dabei kein Zeichen der Hoffnungslosigkeit und auch nicht der Resignation. Zumindest ich ziehe aus dem Abschalten eine Kraft, die mich in meiner Hoffnung und meinem aktivistischen Widerstand immer wieder aufs Neue bestärkt. Aus diesem Grund wollen wir jetzt zum Staffelfinale mal mit einem der besten Mittel zur Bekräftigung gemeinsam abschalten. Katja hat in diesem Podcast Humor als Quelle menschlicher Verbindungen bezeichnet, durch die wir gemeinsam rehabilitieren, zusammenwachsen und neue Hoffnung entwickeln können. Deshalb habe ich für das Staffelfinale eine Person eingeladen, die für ihren Humor und ihren Witz bekannt ist. Aurel Merz ist leidenschaftlicher Comedian, Moderator und vermutlich die lustigste Person, die ich kenne. Neben seinen sozialkritischen Tweets hat er einen eigenen Podcast, Link dazu in den Shownotes, und im ZDF die Sendung Aurel Original. Heute möchte ich mit ihm auf dieses turbulente und vielseitige Jahr zurückblicken und dabei die Kraft und die Hoffnung tanken, die wir alle für das nächste Jahr brauchen. Neben Aurel habe ich dafür auch noch ein paar andere Gäste in diesem Staffelfinale zusammengebracht, die sich mit mir nochmal die High- und Lowlights des Jahres anschauen. Im Laufe der Folge hört ihr neben Aurel auch Ilona Hartmann von Und was machst du am Wochenende, Jan Schippmann von Die da oben und Miguel Rubitzki vom ZDF Magazin Royal. Wie ihr merkt, in dieser letzten Folge ist nochmal viel zu tun und deshalb Film ab, lasst uns anfangen.
Hi Aurel.
Hallo Gianni.
Ich stelle seit 6 Monaten diese Frage jedem Podcast-Gast. Ich stelle sie heute zum letzten Mal. Wie geht's dir? Mir geht's gut, ich bin ein bisschen müde, es ist ja Montag und ich war am Samstag Eisbaden.
Eisbaden, warum das denn?
Für einen Dreh und das ist erstmal eine schlechte Idee, habe ich festgestellt, weil es sehr kalt und anstrengend ist. Und dann war ich auf einem Geburtstag und dann Tag ist schon wieder Montag und man hat gar kein erholsames Wochenende.
Ja, ja, fühle ich voll. Es ist in der Schule, es ist auch so, wenn, hier treffen ja heute zwei Welten aufeinander, aber du musst dir vorstellen, man schreibt unter der Woche Tests, Klausuren, whatever und dann denkt man, man hat das Wochenende frei, aber nee, dann geht's weiter mit Hausaufgaben.
Ja, stimmt, das vergisst man an der Schule immer, dass wenn so ein Wochenende ist, wird es einem auch versaut.
Ja, ich hoffe, dass man das irgendwann vergisst, aber wie ist es eigentlich, Aurel, du weißt nicht, du bist jetzt der letzte Gast in meinem Podcast, bevor ich mein Abitur mache. Wie war es bei dir, als du dein Abi gemacht hast? Nimm uns mal mit in die Abi-Zeit von Aurel.
Naja, ich meine, es ist so, ich fand es total aufregend, weil es ist ja spannend, man will ja, dass das vorbei ist. Also ich ist auch so eine Eigenschaft, die ich mir versuche abzutrainieren, weil, oder weil ich schon immer versuchen sollte abzutrainieren. Ich denke immer so, okay, what's next? Und will dann die Dinge mal so ganz, ganz schnell vorbeibringen. Aber man vergisst dabei, dass ja auch wirklich Lebenszeit man sich so wegdenkt. Also dass ich mit Studium angefangen habe, wollte ich auch, dass es vorbei ist, um dann das nächste zu machen.
Ja, ja, ich habe jetzt auch langsam mal nach 12 Jahren genug von Schule.
Also, Schule war nicht geil, sehe ich absolut ein. Aber zum Beispiel Studium war mega geil. Und ich finde, das hätte ich ein bisschen bewusster genießen können. Aber von der Schule ins Studium zu gehen, das war schon eine befreiende Zeit. Und ich kann mich mit diesem Schul-Ich auch gar nicht mehr so richtig identifizieren, weil man sich irgendwie nach der Schule dann doch irgendwie noch krass weiterentwickelt hat und dann so auch gar nicht so, die Gedankengänge sind gar nicht mehr so, bin das überhaupt ich gewesen? Irgendwie ist es irgendwie eine andere Person.
Ja, es wird mir immer gesagt, dass sich das Leben nach der Schulzeit krass verändert auch, aber also jetzt rückblickend so, hast du irgendwas gebraucht, was du in der Schule gelernt hast, oder?
Naja, ich meine grundsätzlich, ich weiß immer nicht, ob diese Fakten und was weiß ich, Bruchrechnen und Bockspringen und so ein Scheiß, hat man definitiv nicht gebraucht. Ich glaube, was die Schule ja meiner Meinung nach einem so mitbringt, sind ja so erste soziale Gepflogenheiten, ja. Kontakte mit Menschen umgehen, sich auf Dinge vorbereiten müssen, auch schlau sein, wenn es darum geht, auch mal zu schummeln. Alles Mögliche, einfach so eine gewisse. Alle Leute geben ja mal vor, sie haben so absolut im Griff alles, was sie tun. Und erwachsene Menschen ja dann noch mehr. Alle tun so, als hätten sie alles so voll im Griff. Aber am Ende muss man sich ja irgendwie ein bisschen durchgaunern.
Würdest du sagen, du hast alles im Griff?
Um Hilfe, nein. Also ich meine, ich finde das ja auch das Spannende. Also ich finde das Doofe, was man immer macht, und das ist ein Fehler, den mache ich auch, aber man nimmt immer mehr Verantwortung an im Laufe des Lebens. Manche kriegen dann Kinder, das ist auch eine wahnsinnig riesige Verantwortung. Oder man kriegt Enkel oder man gründet eine Firma oder egal was man macht. Man hat Angestellte, man hat Mitarbeiter, egal was. Oder arbeitest jemandem zu, egal was du machst, du hast immer, immer mehr Verantwortung. Dass es da immer Momente gibt, wo man sich so denkt, Alter, wie soll das nur werden?
Ja, man hat ja dann auch immer mehr die Verantwortung, Geschenke zu besorgen für alle, ne? Wie ist es bei dir dieses Weihnachten? Hast du bisher schon Geschenke?
Ich habe wirklich keinen einzigen Gedanken jetzt irgendwie noch bisher dran verschwendet, sondern ich habe jetzt auch noch gar nicht die Zeit. Ich glaube, ich habe vielleicht eine Woche vorher, werde ich mal ansatzweise Zeit dafür finden. Und dann ist mir das auch irgendwie, ist nicht so wichtig. In meiner Familie ist das Wichtigste, dass wir zusammen chillen. Uns geht es ja auch nicht um Weihnachten an sich, sondern einfach, dass wir zusammen sind.
Habt ihr dann auch so eine Tradition, die ihr jedes Jahr macht?
Nee, nicht wirklich. Also dadurch, dass wir ja auch alle ziemlich so, früher haben wir alle in Stuttgart gewohnt, da bin ich aufgewachsen und mittlerweile ist meine ganze Familie, wirklich jede einzelne Person nach Berlin gezogen, von Onkel, Tanten, Schwester und so weiter, und wir treffen uns meistens bei mir.
Wir gehen ja jedes Weihnachten ins Kino. Aber ich muss sagen, seit Corona ist es irgendwie die Tradition auch ein bisschen untergegangen, weil es läuft gefühlt kein guter Film mehr irgendwie. Und also die Kinos hatten ja auch ständig geschlossen die letzten 2 Jahre.
Was ich halt ganz geil finde, an Weihnachten ins Kino gehen. Berlin ist ja eh großartig an Weihnachten, weil es ist leer. Und ich gehe immer am 23. alleine ins Kino, weil es ist die Zeit, wo du alleine einen Kinosaal für dich hast in Berlin. Das ist so abgefahren. Du gehst um 14 Uhr 23 ins Kino und es ist leer. Du läufst durch Kreuzberg. Kreuzberg ist leer. Weil alle Leute irgendwie aufs Land zu ihren Eltern fahren, hast du die Stadt für dich. Und das ist so fun. Ich liebe es jedes Jahr.
So, und was bei dir Silvester los?
Ich habe es tatsächlich, letztes Jahr war ich essen. Das Jahr davor war ich um 10 im Bett, was krass war. Aber es war auch Highlife Corona. Und dieses Jahr verdränge ich das Ganze wieder bis last minute und hoffe irgendwie, dass vielleicht entweder sehr gute Freunde von mir oder so in der Stadt sind. Ich weiß es nicht. Boah, ich finde Silvester wirklich, ist wirklich zäh.
Ja, ich finde es auch immer krass, die Leute, die die ganze Nacht durchmachen.
Also Nächte durchmache ich ständig. Also, das stimmt. Ja, mache ich ständig. Also dafür brauche ich Silvester nicht. Silvester gehe ich schon früher ins Bett als sonst.
Wie viel Schlafenszeit brauchst du denn ungefähr?
Ja, ich brauche nicht so viel Schlaf. Also ich kann sehr früh ins Bett gehen, was ich oft mache, aber ich stehe immer früh auf. Also ich stehe immer so gegen 6 Uhr stehe ich eigentlich später, bin ich eigentlich immer wach. Was jetzt von jemandem gesprochen ist, der gesagt hat, er ist sehr müde gerade, aber ich bin auch gar müde irgendwie.
Wie kommst du denn dann so früh raus aus dem Bett? Erklär das mal allen Morgenmuffel-Schülern, die hier gerade zuhören. Was ist deine Morning Routine?
Du fragst mich nach meiner Morning Routine? Gerne. Ich putze ein paar Zähne. Also ich dusche gern morgens. Es gibt ja Leute, die duschen abends gerne und es gibt Leute, die duschen morgens gerne.
Ja.
Ich dusche morgens gern, weil gerade wenn es so kalt ist, ist es irgendwie ganz geil, kurz ein bisschen warmes Wasser.
Heizst du mittlerweile schon?
Nee, also jetzt ist auch kalt. Also ich hab jetzt noch, letzte Woche habe ich so voll stolz erzählt, weil meine Wohnung sehr gut abgeriegelt hat, sehr dicke Wände. Stolz erzählt, ach, man muss noch überhaupt gar nicht heizen bei mir. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, war richtig eklig. War mich schon ein bisschen genervt. Da habe ich mir schon gedacht, okay, also so, aber ich ziehe weiter durch. Und deshalb verpasst das alles noch. Aber sonst mache ich mir ein Porridge, habe ich mir heute gemacht. Bin zurzeit haue ich mir immer so gefrorene Beeren in so einen Mixer, das ist irgendwie geil.
Ja, geil.
Das ist irgendwie geil, die sind ja direkt, wenn du sie wie so einen Milchshake dir machst, das ist ja direkt kalt. Das Ding ist ja auch, und das ist in Deutschland, weil wir jetzt im Supermarkt haben wir jetzt ja nicht die geilsten Früchte der Erde.
Ja.
Das ist eigentlich scheißegal, ob du die TK-Beeren in deinen Shake haust oder diese ekligen Netto-Beeren, die nach zwei irgendwie nach einem halben Tag schimmeln.
Ich habe nach der Aufnahme mit Aurel erstmal TK-Beeren ausprobiert. Wie geil sind die denn bitte? Kann ich nur empfehlen. Und an der Stelle habe ich dann mit Jan Schippmann weitergemacht. Jan ist Moderator von Die da oben und konnte sich durch seine Arbeit einen sehr guten Überblick darüber verschaffen, wie die Politik sich dieses Jahr geschlagen hat. Ich habe ihn deshalb erstmal gefragt, wie viele Punkte er auf einer Skala von 0 bis 10 der deutschen Politik insgesamt so dieses Jahr geben würde.
Ich sag mal 7, wobei ich einschränkend sagen muss, das ist kein einfaches Jahr. Wir haben natürlich den Krieg in der Ukraine und die Folgen. Im Zuge dessen haben sich so einige Leute relativ stabil in die Nesseln gesetzt, manche mehr, manche weniger.
Aber hallo, durch den Podcast habe ich mich dieses Jahr so nah mit Politik beschäftigt wie noch nie und wow, die Shitstorms hören ja wirklich nicht auf. Mittlerweile sind Online-Bashings gegen PolitikerInnen, vor allem auf der Plattform Twitter, ja zu einem Regelfall geworden. Dazu aber später noch mehr. Jedenfalls wollte ich mal bei Jan wissen, wer seiner Meinung nach dieses Jahr so richtig reingeschissen und ordentliche Kritik erlebt hat. Manchmal berechtigt und manchmal unberechtigt. Deshalb bin ich mit Jan mal ein paar der bedeutendsten politischen Persönlichkeiten durchgegangen, angefangen natürlich beim Kanzler.
Wenn ich an Olaf Scholz denke in diesem Jahr, muss ich sagen, dass für mich eines der negativsten Dinge war, wie schwammig sein Bekenntnis zur Ukraine in vielerlei Hinsicht war. Zum einen gab es sehr viele Debatten um die Waffenlieferungen, zum anderen die ganze Debatte um seine Reise in die Ukraine, weil es ja dann ein Beef gab mit Steinmeier, wurde er ausgeladen, wurde er nicht ausgeladen. Und dass er bis heute nicht klar gesagt hat, Russland muss diesen Krieg verlieren und Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Deswegen, Scholz setzt sich selten in Fettnäpfchen. Gut, es gab diese eine Situation mit dem könnte ich. Ich glaube, da ging es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine, wie die aussehen sollen. Er meinte, könnte ich beschreiben, hat aber nicht gemacht. An und für sich kann man sagen, ey, ist ja ganz gut, wenn jemand einfach mal was macht und jetzt nicht die ganze Zeit drüber redet, aber auf der einen Seite haben mir in manchen Bereichen, insbesondere halt jetzt, wenn es um den Krieg geht, Taten gefehlt und auf der anderen Seite musst du trotzdem auch dein Handeln erklären und vernünftig kommunizieren lernen als Bundeskanzler. So gut, Merkel hat auch nicht viel geredet über die Jahre hinweg, das hat ihr aber auch nicht immer das beste Image gegeben. Da muss er meiner Meinung nach noch zulegen, um halt einfach auch öffentlich wirksamer zu werden.
Weißt du noch, wie du das mitbekommen hast, dass in der Ukraine langsam ein Krieg ausbricht?
Naja, das, also Anfang letzten Jahr. Ja, ich meine, das ist ja relativ früh passiert. Also Ende letzten Jahres habe ich einmal so drüber getwittert, ob es irgendjemanden auffällt, dass das relativ wahrscheinlich ist. Und dann hatte ich so eine richtige, dann dachte ich damals, was ist das denn? Dann habe ich so 1000 Tweets von so Accounts bekommen, so in kürzester Zeit. Und dann war das schon so eine Bot-Farm, die halt das Internet gescannt haben nach diesen Schlagwörtern. Also die wirklich dann so behauptet haben, so ein Bullshit, wer zählt so Verschwörungstheorien und bla bla. Und ich so, okay, vielleicht stimmt's auch nicht. Habe ich meinen Tweet wieder gelöscht. Und kurz später gab es ja dann tatsächlich den Krieg. Also ich meine, der hat uns ja jetzt das ganze Jahr mit begleitet. Ich meine, man geht ja nie davon aus oder man will ja nie davon ausgehen. Und ich glaube, es gehört auch dazu, dass man sich selbst vor solchen Gedanken als Privatperson schützt.
Aber heißt das, dass du dich so von der Berichterstattung über den Krieg mittlerweile abschirmst oder ziehst du das immer noch vorher nicht rein?
Nee, also ich war bin sehr, sehr News interessiert und setze mich eigentlich dauerhaft mit jeglicher Nachricht überhaupt auseinander. Mhm. Habe aber jetzt tatsächlich erst so die letzte Woche so ein bisschen mir überlegt, mich so ein bisschen vielleicht mal aus manchen Dingen rauszunehmen. Einfach weil ich finde, es herrscht halt meistens auf Basis dieser News-Geschehnisse, herrscht in Deutschland dauernd so eine Art Culture War.
Erklär mal.
Also alles, was in der Welt passiert, egal wirklich was, trifft irgendwie auf so zwei verschiedene Interpretationsarten. Mhm. Das führt zu so einem komischen Kulturkrieg, der wütet weltweit und so, aber wirklich die einen nennen sich Nazis und die anderen nennen sich Woke. Also es wird sich so komisch, es wird auch so, alles ist jetzt Woke. Wirklich, ja, du hältst deine Gabel Woke, es ist wirklich komplett egal.
Wie soll man da noch einen gemeinsamen Nenner finden? So.
Es wird nicht mehr versucht, einen gemeinsamen Nenner in diesem Kulturkrieg zu finden und das ist schon sehr,
Viele machen sich ja auch Sorgen, dass es jetzt tendenziell noch schlimmer wird ab dem nächsten Jahr, wenn Elon Musk mal richtig ist eigentlich auch eine Sache, die uns das ganze Jahr beschäftigt hat, ne? Weil erst ist es ja gescheitert, dass der Typ das gekauft hat, am Anfang des Jahres, da wollte er es ja dann doch auf einmal nicht und dann ist es doch durchgegangen, jetzt hat er die Plattform, es wurden schon so viele Sachen verändert innerhalb so einer kurzen Zeit. Ich meine, du warst jetzt meines Wissens nicht einer der öffentlichen Personen, die verkündet haben, dass sie die Plattform jetzt verlassen werden, aber was hast du hast ja bestimmt auch eine Meinung dazu, oder?
Also erstmal grundsätzlich ist es, was soll ich machen, ey? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich verlasse Twitter, weil Elon Musk das gekauft hat und den hasse ich, deshalb gehe ich jetzt von Twitter. Alles, was Spaß macht, gehört irgendeinem Milliardär, den ich nicht leiden kann. Also, was soll ich machen? Per se finde ich es aber genauso, dieser Pathos der Leute, ich bleibe noch auf Twitter, weil diese Plattform braucht freie Stimmen wie mich, ist auch Unsinn. Mhm. Also alles wird dramatisiert. Es ist weder eine Leistung, von Twitter zu gehen, noch auf Twitter zu bleiben. Für beides muss ich nicht mal von der Couch aufstehen. Ich weiß nur, dass ich mir jetzt vorgenommen habe, vielleicht ein bisschen ein bisschen Abstand von, nicht nur von der Plattform, sondern auch von dieser Art der Kommunikation zu nehmen, weil ich habe das Gefühl, wie gesagt, das ist auch Teil dieses
Culture Wars. Ne?
Boah, das ist alles ist sehr, sehr zugespitzt und du gehst rauf und da kriegst direkt schlechte Laune. Deshalb, ich glaube, es ist einfach, man muss auch gucken, in welcher Phase des Lebens man ist und was einem gut tut. Und ich finde, wenn du die ganze Zeit dich wirklich nur mit diesen ganzen Twitter-Diskursen auseinandersetzt, dann bist du vielleicht, wenn du irgendwie mit deinen Eltern oder sonst wem essen bist oder sonst was, einfach nicht gut drauf, weil das dich runterzieht. Und irgendwie denkt man sich so, okay, man muss auch einfach gucken, dass man eine angenehme Person bleibt. Ja. Und wenn man sich die ganze Zeit nur mit diesen Scheiß-Diskussionen da den Kopf voll bombt, dann ist man einfach ein Fies drauf.
Ich finde es so witzig, ich bin ja deswegen, aus genau dem Grund bin ich nicht auf Twitter aktiv, aber das ist unfassbar, wie du das auch schon so im jungen Alter unter Jugendlichen eigentlich genauso, wie wir es gerade geschildert haben, im Klassenchat erlebst. Und das ist, also wir haben auch so eine Jahrgangsgruppe und was da auch für toxische, feindliche Scheiße teilweise reingeschrieben wird, das ist unfassbar. Weil es ja auch so richtig so mit Fronten, die sich da bilden, weil irgendeine Person keine Hausaufgaben reinschickt und dann bekommt sie einen Shitstorm dafür. Also wirklich, und dann irgendwann natürlich, wenn man aus der Schule raus ist, dann wird es natürlich auf Twitter auch fortgesetzt. So, es
also ich hab immer das Gefühl, bei diesen ganzen Shitstorms und so weiter, es gibt ja immer eine Seite, die sich solidarisiert und eine, die basht und so weiter. Und das ist dann, wirkt oftmals sehr, sehr even.
Ja, ist es aber eigentlich nicht.
Es sind dann immer so zwei Wände, die aufeinander prallen. Ja. Und im Endeffekt wird die Person, die das Ganze abbekommt, dann eigentlich auch nur instrumentalisiert, damit die Leute ihren Streit auf irgendeiner Ebene ausführen können.
Ja, auch irgendwie schade, ne, dass es so zur Kommunikationsweise im Netz geworden ist, dass da Leute einfach sowas tun, um ihren ganzen Frust auch mal rauszulassen. Aber findest du, das spitzt sich auch zu?
Ja, ich habe das Gefühl, es spitzt sich auf jeden Fall zu. Und ich habe einfach das Gefühl, der ganze gesellschaftliche Umgangston hat sich. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Leute, mit denen ich auch nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen will und kann. Ja. Aber wie die Leute mittlerweile miteinander reden und was sie sich gegenseitig für Dinge vorwerfen, die teilweise manchmal stimmen, manchmal nicht stimmen, ja, das ist schon heftig.
Hast ja safe auch schon mehrere Shitstorms erlebt. Wie gehst du dann damit um?
Ja, wenn so ein Shitstorm aus einer anderen Community kommt, in dem Fall aus einer rechten Community, mit der ich mich nicht identifizieren kann, dann ist mir eigentlich relativ egal, weil ich mir denke, ja cool, es ist nie gut, nie angenehm, beleidigt zu werden, aber ich habe jetzt niemanden enttäuscht, der mich vorher mochte. So. Interessanter finde ich es, wenn es irgendwie von Leuten kommen, die ich eigentlich gerne respektieren würde. Oder wo ich, dann fange ich auch an, kann man auch reflektieren und drüber nachdenken. Okay. Aber grundsätzlich, es ist halt so, unser Internet, wie es ist, ist einfach auf Empörung ausgelegt. Die Leute suchen Empörung, die Leute wollen sich empören und darüber hinaus. Ich denke mir, es macht auch keinen Sinn, sich über diese Leute aufzuregen, weil während die rumsurfen und sagen, das ist kacke, du bist scheiße, folgen die nicht ihrem Traum.
Aber ich meine, also der Selling Point von Twitter ist ja auch, dass es sozusagen Blutbad ist, ein digitales, oder?
Es geht nicht nur um Twitter, es geht wirklich um die ganze Attitude im Internet. Mhm. Die Leute, sie wachsen darin, einen anderen Menschen ein schlechtes Gefühl zu geben. Und es ist einfach so. Sie wollen, dass Leute sich schlecht fühlen. Sie wollen.
Ja, das ist ja auch gar nicht kritisieren dann. Das ist ja, die wollen ja, also die wollen auf keinen Fall, dass du dich gut fühlst, ne? Und das ist ja, also konstruktive Kritik macht ja auch aus, dass du sozusagen dich verbessern kannst.
Ja, ich weiß nicht, genau. Also das Wohlwollen, es ist schwierig im Internet davon zu ausgehen, dass jemand es um dein Wohl geht. Das ist eher so, die Leute mögen es einfach, dich fallen zu sehen. Und mögen es, sich gemeinsam über etwas aufzuregen. Und das ist sehr, sehr schade.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte in diesem Jahr wirklich das erste Mal das Gefühl, dass das Internet eigentlich komplett untrennbar vom Politikgeschäft geworden ist. Und ich weiß auch nicht, ob man davon je nochmal so wirklich wegkommt. In dieser neuen digitalen Politikwelt, in die wir so immer mehr reinrutschen, sind einige beispiellose Dynamiken entstanden. Hashtags, die viral gehen, Skandale, die so publik werden wie noch nie, Lügen, die so schnell verbreitet werden wie noch nie und seit neuem auch Online-Umfragen, die die Entwicklung ganzer politischer Ströme in einem Land entscheiden können. Als Elon Musk nach einer Twitter-Poll den Ex-US-Präsidenten Donald Trump wieder entblockiert hatte, war das Geschrei aber eigentlich gar nicht so groß wie gedacht. Viele waren zwar empört und hatten so etwas für nicht möglich gehalten, die meisten waren aber von der Verschärfung populistischer Inhalte auf der Plattform schon ausgegangen, als der Tech-Milliardär das Netzwerk gekauft hatte. Twitter ist der Ort, wo sich der Großteil der Online-Politik momentan abspielt, mit Betonung auf momentan. Seit diesem Jahr gehört die Plattform dem reichsten Mann der Welt und viele haben sich deshalb geschworen, Twitter früher oder später zu verlassen. Und jetzt, wo immer mehr Veränderungen auf der Plattform bevorstehen, gehen wir in eine neue Zeit und wissen nicht so richtig, wie Twitter sich im nächsten Jahr und darüber hinaus entwickeln wird. An dieser Stelle habe ich dann mal Ilona Hartmann angerufen. Ilona ist Autorin, Texterin und hat übrigens auch einen eigenen Podcast, nämlich Und was machst du am Wochenende mit Christoph Arment? Link auch in den Shownotes. Nebenberuflich ist sie aber auch eine Twitter-Ikone. Das sagt nicht ich, sondern viele Medienoutlets. Und schon lange ist sie als Zirkuspony auf der Plattform für ihre Tweets bekannt. Genau genommen 10 Jahre.
Ich habe mich auf Twitter angemeldet vor, ich glaube, ziemlich genau 10 Jahren. Ich glaube, ich hatte dieses Jahr mal, Twitter schickt einem ja immer für jeden Jubiläum so einen Infotweet an einen selber. Und ich glaube, dieses Jahr war mein 10-jähriges.
Mit 10 Jahren hat Ilona Twitter viel länger begleitet, als ich bruchrechnen kann. Erstmal habe ich also um ihre Perspektive gebeten, wie sie die Atmosphäre auf der Plattform im Allgemeinen wahrnimmt.
Also ich check das voll, dass es die Bubbles gibt, in denen sau viel gecancelt wird, in denen also viel einfach Zoff ist die ganze Zeit und wo die Streitkultur, glaube ich, nicht die beste ist, sage ich jetzt mal, vorsichtig ausgedrückt. Ich habe mir aber halt in den 10 Jahren, die ich da auf dieser Plattform bin, ein Umfeld geschaffen oder eine Bubble, eine Timeline kuratiert, in der es einfach sehr mausige Vibes sind. Also ich persönlich war noch nie betroffen von irgendeinem schlimmen Shitstorm und ich kenne jetzt auch nicht so viele, die da jetzt doll unter die Räder geraten sind. Also im Zweifelsfall, wenn irgendwas hochkocht und mich das krass nervt, dann mute ich das oder mute bestimmte Begriffe. Manchmal gibt es natürlich lustige Hashtags oder lustige Trendwellen, die ich super gerne verfolge. Also ich glaube, mein Highlight dieses Jahr waren die Punks auf Sylt mit dem 9-Euro-Ticket. Als es diese Gruppen von Anarchos gab, die mit dem 9-Euro-Ticket da auf Sylt vorm noblen Edeka Dosenbier gesoffen haben, das fand ich einfach ein richtig schönes Bild.
Am Anfang des Jahres gab es erste Anzeichen, dass Elon Musk die Plattform kaufen wird. Am Ende des Jahres war es dann soweit. Elon Musk kaufte im Namen der Meinungsfreiheit Twitter, um jegliche Sperrungen von Meinung oder Aussagen, egal ob wahr oder richtig, aufzulösen, weil, free speech oder so. Kein Wunder also, dass viele jetzt vor einer Zuspitzung der Verbreitung von Hasslügen und Verschwörungstheorien waren. Dabei war das Netzwerk schon vor Elon Musk nicht für glänzende Supportmöglichkeiten und Nutzungsrichtlinien bekannt.
Generell ist es ja so, wenn man auf sozialen Plattformen irgendein Problem hat mit seinem Account, sei es jemand hat deine Identität gestohlen, du wurdest gehackt, was weiß ich, bis man mal durchkommt zu irgendeiner Art von Support, kann das ja teilweise echt richtig anstrengend sein und lange dauern. Und Elon Musk macht mir jetzt mit seinen Vorhaben nicht unbedingt Hoffnung, dass es da geilere, schnellere, effizientere Wege hingibt zu Support oder irgendeiner Art von Sicherheitsnetz. Ich finde halt an ihm besonders ätzend, dass er nicht nur ein Unternehmer ist und ein Milliardär, sondern vor allem auch noch ein mediengeiler Milliardär. Also es gibt ja sau viele Superreiche, die halt irgendwie so ihren zweifelhaften Scheiß machen und niemand bekommt es mit oder die machen halt ihren Kram, aber sind halt selber nicht im Rampenlicht. Aber er liebt ja auch gleichzeitig den großen Auftritt und findet sich selber extrem lustig. Also dieser Moment, als er in die Twitter-Filiale reinkam mit diesem Waschbecken und dann das Foto gepostet hat, wo dann dazu beistand, now let that sink in. Jesus Christ. Ich habe gedacht, ehrlich gesagt, das platzt. Also das war ja schon mal, wann war das? März, April, als es das zum ersten Mal so gab als Gerücht oder als News, dass er das vorhat. Und als dann irgendwie hieß, der hat jetzt irgendwie sein Angebot zurückgezogen oder so, dachte ich mir so, ach, Gott sei Dank.
Jetzt wurde das Netzwerk aber doch vom Multimilliardär aufgeschluckt. Und wo wir gerade in das erste Jahr mit der unschlagbaren Kombo Musk-Twitter gehen, wollte ich Ilona mal fragen, wie es nun auf Twitter für sie weitergeht. Ich war überrascht, wie zuversichtlich Ilona doch klang.
Ich plane, mit der Plattform unterzugehen. Also ich glaube, alles, was Erhebung von monatlichen Kosten, 100 Tweets frei, danach 10 Euro im Monat oder sowas. Also alles, was so eine Monetarisierung da angeht, das finde ich, glaube ich, irgendwie trashig. Und ich glaube, es hängt auch ein bisschen jetzt davon ab, ich muss das mal beobachten. Ich bin ja auf Twitter wegen den Leuten und wenn einfach zu viele von den Leuten, die ich mag, aus welchen Gründen auch immer, abhauen, dann ist natürlich das, was mir da am meisten Spaß macht, nicht mehr vorhanden. Und dann kann man halt noch so ein bisschen durch seine tote Timeline scrollen und ein bisschen dieses Tumbleweed da durchrollen sehen. Aber ja, das kann schon sein. Also da muss man sich jetzt irgendwie so ein bisschen anfreunden damit, dass das vielleicht das Ende einer Dekade jetzt wird in meinem Fall. Das ist noch nicht so ganz eingesinkt. Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt da, bis der Letzte das Licht ausmacht, bleiben möchte. Aber meine neue Idee ist, glaube ich, jetzt so trashig zu twittern, dass einfach alle Leute freiwillig gehen. Wir Twitter gemeinsam, kollektiv ruinieren, sodass Elon Musk einfach, wenn das mal richtig ins Rollen kommt, eine absolut tote Plattform vorfindet.
Pass auf, ich habe mir überlegt, wie wollen wir nochmal auf dieses Jahr zurückblicken? Und ich dachte mir, ich werde jetzt einfach mal ein paar Begriffe nennen, die dieses Jahr von Relevanz waren in irgendeiner Form, natürlich politisch. Und du sagst mir dann immer, was dir als erstes einfällt, was deine Meinung dazu ist, okay?
Okay.
Okay. Sozialtourismus.
Das ist mein fast Namensvetter Friedrich Merz. Und
Stimmt.
Ja, aber ihm fehlt ein Tee zur Coolness. Das war auch einfach eine Fehlinformation, muss man sagen. Ne? Die machen Flixbus-Reisen hin und her und füttert da irgendeine Verschwörungsbubble. Und das hat mich richtig sauer gemacht, weil das ist natürlich so, das klingt manchmal feuert der Dude und der weiß ja auch genau, warum er das macht. Feuert er so Stammtischthesen raus. Ich weiß nicht, ob er die dann selber aufgeschnappt hat oder was, aber ich finde, wenn diese Politiker aufgrund, um jetzt irgendwie einen Traffic auf ihre komische Idee zu generieren, anfangen, einfach mit so einer Stammtischmentalität Zeug rauszublasen, dann werde ich sauer. Und ich fand, das war ultra peinlich. Dann hat er da von rechts auch großen Applaus bekommen. Und am nächsten Tag musste er sich entschuldigen. Hat sich dann so entschuldigt, wo ich mir so denke, ja, er wollte niemanden verletzen. Ja, warum sagst du es dann? Und dann hat er auch doppelt aufs Maul bekommen, weil dann die ganzen Rechten, die ihm vorher, Friedel, so, die ihm dann vorher zugejohlt haben, die haben dann gesagt, Rückgrat hat er auch nicht. Finde ich auch so lustig. Was wäre denn Rückgrat, eine Lüge aufrechtzuerhalten oder eine Fehlinformation aufrechtzuerhalten? Das ist doch kein Rückgrat.
Nächstes Wort, ich glaube, das wird ziemlich easy. 9-Euro-Ticket.
Geil war es, Mann.
Was war so deine Lieblingsstrecke?
Ja, ich bin Zug gefahren, weil ich einfach nicht die Zeit hatte, die ganze Zeit Bimmelbahn durchs Land zu fahren.
Ja.
Aber ich fand es irgendwie ganz geil einfach. Ich fand den Komfort einfach geil. Ich hatte kein Abo mehr, seit ich in der Schule war. Seit ich im Studium war. Und ich fand es einfach ganz geil, immer so, wenn man schnell zur Bahn runterrennt, einfach reinzuhüpfen. Und ich bin so ein bisschen zurück ans Bahnfahren gekommen. Vorher bin ich ziemlich wenig Bahn gefahren, versuche mal alles zu laufen, Fahrrad zu fahren oder auch zu rollern oder so. Aber seitdem fahre ich wieder Bahn irgendwie.
Ja gut, dann lass uns mal über Autos reden. Nächstes Wort, Porsche.
Porsche ist interessant irgendwie. Diese ganzen Autounternehmen, dass die so in ihrem Image sich selber so in so komische Situationen bringen, weil an sich war das natürlich ja schon ein Grund, oder ist es ja wirklich extrem wichtiger Grundpfeiler unserer Wirtschaft und in dem Fall ja auch wichtig für die Transformation unserer Gesellschaft in die Zukunft. Deshalb ist es eigentlich mal schade, dass, wie gesagt, ich habe kein Auto, habe noch nie ein Auto besessen, glaube, will auch eigentlich nicht so unbedingt jetzt eins besitzen. Mhm. Aber es ist irgendwie schade, dass da so nicht schneller irgendwie...
Wenn du dir jetzt ein Auto holen müsstest, was würdest du dir dafür ein Auto holen? Also bestimmt ein E-Auto, ne? Oder?
Ja, ich denke, ein E-Auto wäre ja cool, denke ich mal, weil ich habe ja auch einen E-Roller, also so ein E-Moped. Hm. Das macht schon Spaß, weil das ist auch cool. Ich finde auch bei Carsharing ist man schon cool, weil die so leise und fahren so ganz flüssig an, ist wie so eine Kugel, die so schnell ins Rollen geht. Ja. Macht schon Spaß, also macht wesentlich mehr Spaß als ein Benzinauto. Deshalb würde ich ein E-Auto nehmen, aber von der Marke gibt es ein E-Ferrari? Ich finde das so witzig, einfach so komplett auf so einen kranken Sportwagen dann einfach, ja. Oder richtig, richtige Arschlochkarre.
Und dann auch noch zu wissen, dass er umweltfreundlich ist.
Ja, das wäre witzig. Wahrscheinlich sind die es nie ganz. Nee. Ich meine, ich finde so ein Auto, das Krasse ist ja auch bei Leuten, die so viele Autos verschreddern und so, das ist halt ziemlich viel Material.
Also ja, das ist auch, ich denke mir das auch immer bei den USA, also da kaufst du dir ein Auto und kriegst noch eins gratis hinterhergeschmissen. Also ich meine, sorry Leute, aber wir sollen klimaneutral werden. Ich meine, was ist denn das?
Es werden halt diese ganzen Fabriken, ich habe mal während dem Studium so 4 Wochen lang bei Mercedes am Band gearbeitet, ja. Und die können nicht aufhören zu produzieren. Und dann gibt es manchmal Überschuss an Autos. Also es gibt nicht zu wenig, sondern es gibt in manchen Autos einfach zu viele Autos. Und die werden.
Ja, ich glaube, es gibt immer zu viele Autos, also
ja, ist krass, auf wie viele Autos rumstehen. Das war irgendwie falsch gedacht auch, dass wenn du auf die Straßen guckst, dann sitzt immer so eine Person in so einem Auto, ja, mit 5 Sitzen. Das ganze Konzept ist, haben wir einfach falsch auf die Straße gesetzt, aber es ist halt so.
Also der FDP hängt ja seit einiger Zeit schon mal so ein bisschen auch dieser Ruf Porsche-Partei an. Christian Lindner hat sich schon, das muss man dazu auch sagen, schon wie einige in der FDP schon seit einiger Zeit für E-Fuels stark gemacht. Das sind synthetische Kraftstoffe, die je nach Herstellungsart klimaneutral sein könnten, aber viel, viel teurer nach aktuellem Stand der Forschung sind, als es elektrobetriebene Fahrzeuge sind. Dann kam raus, dass Christian Lindner auch während der Koalitionsverhandlungen mit dem Porsche-Chef Blume in Verbindung gestanden haben soll. Die komplette Krisenkommunikation war sowas von verbockt, dass anscheinend sogar die Bild aus Versehen Nachrichten gekriegt hat, die unter Porsche und Christian Lindners Team hin und her geschickt worden sein sollen. Da musste sich mehrfach korrigiert werden, wer wann wo in Verbindung stand. Erst hieß es nein und dann, ah doch, ja, hier einmal. Bis heute weiß man nicht so ganz genau, wie viel Kontakt da wirklich war. Früher war die FDP die Mövenpick-Partei und da hat sicherlich auch kein großes Interesse daran, in Zukunft dann die große Porsche-Partei zu sein. Hat sich in diesem Kontext niemand einen Gefallen mitgetan, sei es Porsche, sei es Lindner.
Natürlich wollte ich von Jan auch wissen, wie Christian Lindner dieses Jahr so insgesamt performt hat, nachdem er im Juli das Politik-Special von Wir Hochzeiten und eine Traumreise für sich gewinnen konnte.
Ja, Christian Lindner... Manchmal werde ich aus seiner Kommunikation nicht schlauer. Ich meine, wir wissen ja damals noch irgendwie Fridays for Future und das doch bitte den Profis überlassen, hat er damals schon gebracht. Aber in diesem Jahr war es dann wahrscheinlich an vorderster Front seine Idee, das Wort Gratis-Mentalität auf den Tisch zu packen. Und ich weiß bis heute nicht genau, was das bedeutet, weil gratis ist es A nicht und B ein günstiger ÖPNV jetzt auch nicht irgendwie einen Schmarotzertum irgendwie fördert oder so.
Gratis-Mentalität.
Also ich meine, das ist ja, also erstmal finde ich ein bisschen groteske Aussage, Gratis-Mentalität, gerade in so einer Zeit, in der die Leute wirklich einfach sich für verschiedenste Dinge und in Zeiten der Inflation für Dinge irgendwie, keine Ahnung, entweder hart arbeiten müssen oder wirklich hart sparen müssen, um sich Dinge leisten zu können. Dann irgendwie zu jetzt so hier kommen und sagen, okay, gratis Nahverkehr sei gratis Mentalität, ist völlig an der Realität vorbei. Gerade irgendwie so sozial schwächeren Leuten dann irgendwie gratis Mentalität unterstellen zu wollen, ist einfach das ist völlig, finde ich, voll unfair. Und gerade wenn man auch Bundestagsabgeordneter ist und ja auch von vielen Dingen gratis Bonis und so weiter, vielen Dingen gratis profitiert. Er darf zum Beispiel gratis Bahn fahren.
Ja, er hat eine Bahncard 100. Du, übrigens, ich habe irgendwo im Internet gelesen von irgendeinem Outlet, das hatte ich deine Tweets sozialkritisch genannt. Würdest du es auch so nennen?
Ja, ich meine, im Endeffekt verarbeite ich ja auch einfach nur Themen, die mich so selbst beschäftigen. In letzter Zeit, zum Beispiel, wenn ich Twitter, ich meistens eigentlich auch relativ viel Blödsinn, weil ich das einfach auch dann für mich mache. Manchmal finde ich es auch angenehm, einfach sich einfach über blödsinnige Dinge Gedanken zu machen, aber man, ab und zu mal kommt man ja nicht drum rum und sieht sich irgendeiner Realität auseinandergesetzt und denkt, man hat auch wirklich das Bedürfnis, sich sozialkritisch mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und dann sind sie auch mal sozialkritisch und gratis und dementsprechend Gratis-Mentalität.
Das war ja auch einer der zentralen Forderungen von Fridays for Future, aber dass es fortgesetzt wird beim letzten Klimastreik. Warst du eigentlich beim letzten Klimastreik?
Ja, ich war da.
Stimmt, da habe ich dich auch getroffen. Stimmt.
Ja, ich glaube, ich habe dich gesehen mit der
Laura
von Changemakers war ich da und Ali Neumann hat gesungen, habe ich endlich mein Vorbild Ali Neumann gesehen. Irgendwann habe ich mal geredet auf dem Klimastreik.
Vielleicht noch so ein Wort, was dieses Jahr oft vorgekommen ist. Was hältst du denn von den Klimaklebern?
Wir brauchen uns nichts vormachen. Also es ist krank nervig, okay?
Ja.
Es gibt keinen Zweifel dran.
Protest ist halt nervig.
Ja. Deshalb sehe ich auch so. Und was mich aber ein bisschen erschreckt ist, wie sehr das so auch wieder, wie das wieder instrumentalisiert wird, um zu sagen, ja, das sind Terroristen und so weiter.
Würdest du dich denn mal unter irgendwelchen Umständen auf die Straße kleben?
Also es gibt ja auch noch, es gibt ja auch noch eine Privatperson, die ich da auch bin und natürlich wünsche ich mir dies und das. Aber es ist halt auch einfach nicht mein Mittel der Kommunikation. Also wenn ich mich jetzt auf die Straße klebe, weiß ich genau, ich würde von Rechten in Grund und Boden mit der Öffentlichkeit, die ich habe, zerfetzt werden, bis nichts mehr von mir übrig ist.
Ja.
Und das ist jetzt nicht, soll nicht sein, dass ich Angst habe. Ich weiß nur, dass die Art und Weise, wie ich kommunizieren kann, durch meine Reichweite, durch meine Plattform, einfach eine andere ist, als mich jetzt auf eine Straße zu kleben.
Würdest
du dich denn auf die Straße kleben?
Ja, habe ich mich auch schon ganz oft gefragt. So, und also, was müsste passieren, damit ich sowas in Erwägung ziehe? Ich glaube, wenn so ganz elementare Menschenrechte, also wenn die so on the line wären, so, ich glaube, dann würde ich wirklich.
Ja, stimmt, da würde ich mich auch. Das stimmt eigentlich. Also natürlich, klar, wenn so eine grundsätzliche Frage der Gleichberechtigung und wenn dir sonst Dinge verwehrt werden, die für dich wirklich naja, lebenseinschränkend sind.
Ja, die Klimakrise ist ja eigentlich auch lebenseinschränkend, ne? Also vielleicht noch nicht für uns in Deutschland so sehr. Ich finde es aber auch immer krass, wie aggressiv die Autofahrer reagieren.
Also erstmal Autofahren macht sowieso aggressiv. Das ist wirklich auch hier in Berlin ist es eine ganz, ganz toxische Angelegenheit. Ja. Die Leute benehmen sich wenn du mit dem Roller unterwegs bist, die Leute versuchen, dich tot zu fahren. Es ist wirklich, und dann in dieser Situation im Stau stehen will niemand. Und dann, das trifft dann halt auf diese Leute, die sich da festgeben, und das ist eine schlimme Kombo und ich hoffe halt auch immer, dass denen nichts passiert.
Standest du schon mal wegen denen im Stau?
Nee, aber ich war auch kurz mal sauer, weil jemand, der mir ziemlich wichtig ist, auch mal einen Arzttermin mal verpasst hatte und so, auch wegen seinem Stand, da war ich auch kurz stinkig, war jetzt dann kein Problem, konnte dann verschoben werden und so. Aber es ist natürlich schon, kann schon einschränkend sein, weil du weißt ja auch nie, wo die Leute gerade hinfahren. Deshalb ist eine schwierige Form von Protest, einfach so die Infrastruktur einzuschränken, ist. Aber deshalb fällt es halt auf und deshalb diskutieren wir. Und ich habe auch noch, ich finde auch die Leute, die dann sagen, ja, deshalb bin ich jetzt für den Klimawandel so. Okay, also, was ist das für eine Argumentation?
Ja, wie ist das denn? Wie siehst du das mit den Gemälden? Findest du das besser?
Dazu muss man vielleicht auch sagen, diese Gemälde gehen ja wirklich nicht kaputt. Also da ist ja ein Schutzding.
Yeah. Oh mein Gott, ich weiß noch, diese eine Markus-Lanz-Sendung, das ist auch ein Jahreshighlight, wo er mit dieser Aktivistin saß und er dann so meinte,
mit
so,
den Dolomiten.
Ja, ja, ja.
Also er sagt so, Kunst hat doch was Tröstliches, sie sind Anfang 20, sie müssen doch optimistisch
sein,
sie müssen ja die Menschheit glauben. Ja. Und dann sagt sie, ja, okay, und was sollen wir mit den Bildern machen, wenn alles überflutet ist und wir die Bilder irgendwie nirgends mehr angucken können? Dann sagt er wirklich original,
ich zeig dir einen Ort in den Dolomiten.
Da kommt kein Wasser hin.
Ja.
Sollen wir jetzt die Kunst in die Dolomiten bringen, Bruder? Also das ist natürlich auch, aber ehrlich gesagt, und das fand ich dann, also ich habe mich da schon sehr auch geärgert darüber und fand es auch peinlich, seine Argumentation. Muss aber sagen, dass ich glaube, er hatte selber so ein bisschen Angst. Also ich habe das Gefühl, er war selbst beunruhigt und es kam dann so aus ihm raus. Also er war
aber wieso beunruhigt?
Wahrscheinlich als Generation, die diesen Status quo, dass diese Erde so wunderbar bewohnbar ist, immer einfach so hingenommen hat, sich dann auch in den 50ern dann damit auseinanderzusetzen, dass, oh Mist, vielleicht ist das doch vergänglich und vielleicht haben wir tatsächlich auch das Ende dieser Art und Weise, wie wir den Planeten bewohnen können, eingeläutet. Mhm. Und sich dem dann so langsam bewusst zu werden, ist auf jeden Fall ein Prozess. Und das ist grundsätzlich, was ich mir immer von der Gesellschaft wünsche, dass wir nicht immer so sind, hey, du musst das jetzt von heute auf morgen musst du es checken. Sondern dass der Gesellschaft muss halt dieser Prozess eingeräumt werden, in dem Menschen verstehen können, ah, das war nicht so gut. Allein diese Vokabularien wie Energiekrieg oder so, es sind immer so neue Dinge, so, hä, ach shit, Infrastruktur, Energieinfrastruktur ist einfach komplett so wichtig für unsere komplette Gesellschaft.
Ey, ich glaube, es hätte auch niemals jemand gedacht, dass wir Duschspartipps von der Bundesregierung kriegen. Also
Hammer in so peinlich emotionalisierten Videos. Ey, wirklich, ich dachte mir schon, können wir einfach anfangen, Gas zu sparen, damit nicht nochmal so peinliche Videos. Ich komme auf diese Videos nicht klar. Ich wie bei der Impfkampagne. Sobald sowas von der Bundesregierung kommt, ist es einfach so.
Es war auch so ein Schulhighlight. Wir haben uns mal im Unterricht angeguckt, wie Oma Dabeck in so einem Interview sagt, dass er gerade nur 3 Minuten duscht. Also.
Und dann kommt die Bild so raus und dann kommt ja diese Bildreporterin und sagt, ich dusche jetzt extra heiß, weil die Freiheit Deutschlands wird unter der Dusche verteidigt.
Robert Habeck war am Anfang des Jahres in vielen Umfragen der beliebteste Politiker. Mit seinem Handling der Energiekrise, vor allem dem Talking Point Gasumlage, erfuhr er aber im Laufe des Jahres immer mehr Kritik. Habeck ist aufgrund der aktuellen Lage so stark wie kaum ein anderes Regierungsmitglied in den Medien präsent. Auch mit Jan hatte er in einem Funk-Kreuzverhör erst kürzlich ein Interview.
Er wirkte sehr sicher, aber sehr müde und witzigerweise war es der Tag, als er bei Maischberger sich eben so ein bisschen in die Nesseln gesetzt hat. Und ich habe mir morgens noch gedacht, dass es sehr müde gewirkt hat. Ne? Er hat ja ein ganz besonderes Jahr erlebt. Erstmal war er quasi der Held für alle, weil er natürlich auch sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit geschafft hat. Und dann gab es halt diesen großen Break, dass er sehr unsicher kommuniziert hat und dann danach halt irgendwie auch noch das Ding, dass er die Gasumlage nicht sonderlich gut A erklären konnte, B war sie dann ja nicht sehr langlebig. Davon hat er sich bislang noch nicht wirklich wieder erholt. Und manche haben ihn ja schon als nächsten Kanzler gefeiert. Dann haben sich alle auf ihn gestürzt, oft von der Konkurrenz und ja, hat er gar nicht auf die Schnauze gekriegt.
So, ein letztes Wort haben wir noch. Zwei Wörter, wenn man es genau nimmt. Queen Elizabeth.
Ich finde die Royal. Also ich habe mir dann diese Beerdigung versucht anzugucken. Also das war unfassbar. Ich fand das so absurd, dann sind da so tausende Männer in so Matrosenkleidung und tragen da so einen Sarg.
Ja, was ich wirklich faszinierend an den Royals finde, ist, dass es die überhaupt noch gibt. Ich meine, also wenn man sich das mal so anguckt, so das sieht aus wie so eine Märchenwelt aus dem Mittelalter. Also wirklich total veraltet, also frage ich mich.
Ich glaube, das ist überhaupt, ich meine, das frisst ja wahnsinnig viel Geld, auf der anderen Seite gut, wahrscheinlich ist es
auch. Ja, aber wo kommt denn dann noch die Akzeptanz her, für irgendeine Familie irgendwie so viel Steuern hinzubrettern?
Also meine Meinung ist, dass jede Form, in der einfach Macht und Einfluss auf Basis von Blut vererbt wird, ist einfach ein Problem. Und ich finde, ich verstehe schon diese Maskottchen-Sache, okay, die sind ein Wahrzeichen, dass es diese Familie gibt. Ich weiß nur nicht, ob das diese Milliarden, die das verschluckt, wert ist. Aber es ist auch nicht unser Problem. Das ist ja das UKs Problem. Ich glaube, auch langfristig wird es sowas nicht in der Form weitergeben. Ich glaube, das wird jetzt mit Prinz Charles langsam abgebaut. Er hat ja auch die Möglichkeit, irgendwelche Schlösser abzugeben und zu sagen, daraus werden jetzt Museen gemacht. Ja. Weil die haben ja irgendwie, ich weiß nicht, 8 Schlösser oder vielleicht sogar noch mehr. Ich fand das aber, deshalb rückblickend fand ich das eigentlich auch ziemlich cool von Harry und Meghan zu sagen, hey, wir machen einfach jetzt nicht mehr mit, wir sind raus. Das fand ich schon cool. Also gerade von Harry halt zu sagen, okay, das ist nicht mein Ding.
Was würdest du machen, wenn du in so einer Situation wärst?
Ich würde diese ganzen fucking Milliarden, die ich bekomme, nehmen und richtig geil leben. Na, ich meine, das ist auch so, was willst du von diesen Leuten erwarten? Die werden verehrt, die kriegen Reichtum. Und überhaupt in die Situation zu kommen, das zu reflektieren, dass es ein sehr ungerechtes Privileg ist, ist schwer, wenn es dir währenddessen richtig geil geht. Oder?
Ich habe auch, hier waren ja jetzt schon ganz viele im Podcast und es kam auch immer wieder so dieser Begriff so Sozialisierung, also wie wurdest du so erzogen, so in aller Hinsicht. Und da hat zum Beispiel Katja hat dann auch gesagt, so wir werden ja nicht als Rassisten geboren. Und klar, so du wirst auch in den Adel geboren, aber es ist ja eigentlich also sozusagen das Drumherum, was dich zu einem Adligen macht. Also wenn du könntest auch irgendwo anders geboren sein und nennst du dich nicht Adliger, weißt du? Und dann bist du total anders drauf, nur weil du woanders aufgewachsen bist.
Kinder denken, sie sind der kleine Prinz, wenn man sie der kleine Prinz nennt. So, es ist ja, du kannst den Leuten schon einiges mitgeben und ich glaube aus dieser Royal Bubble, einmal kommt der gesellschaftliche Druck dazu, wahnsinnig viel Öffentlichkeit und auch innerfamiliäre Macht und Druck, da sich davon frei zu machen, ist, glaube ich, nicht möglich.
Ich denke, auch wenn man kein Royal-Fan ist, ich gehöre übrigens auch nicht dazu, aber dann ist der Tod der Queen trotzdem so ein Moment, an dem man sich noch lange erinnert. Wie auch nicht, schließlich wurde aufgeführt jedem deutschen Sender von ihrem Tod bis zu ihrer Beerdigung alles gestreamt. Es ist schon kurios, die Queen hat in ihrem Sarg vermutlich zusammengerechnet mehr Sendezeit erhalten, als die britische Premierministerin Liz Truss ihre Amtszeit belegt hat. Aber keine Sorge, beim politischen System des Vereinigten Königreichs läuft soweit alles gut, da gibt's nichts zu betrauern. Stattdessen trauert die ganze Welt noch um eine 96-jährige weiße Monarchin, die 70 Jahre lang nicht ihr Amt abgeben wollte. Da kann dann nicht mal mehr Liz Truss mit 44 Tagen mithalten. Weltweit trauern immer noch Millionen Menschen um die Queen. Immerhin war sie für viele wie eine Oma, denn die eigene hat man ja so gut wie nie besucht oder angerufen. Auch der Satiriker Miguel Rubitsky kann sich noch genau daran erinnern, was er gemacht hat, wo er war, wie es ihm ging, als die Queen von uns ging.
Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, weil ich an dem Tag gearbeitet habe. Wir hatten Aufzeichnungen des ZDF-Magazin Royals und ich saß in der Redaktion und habe das schon die ganze Zeit per Live-Ticker auf Twitter verfolgt, wann es denn jetzt soweit ist. Und es bahnte sich schon so an. Die ersten Memes haben schon quasi als Vorboten zu verkünden gegeben, dass da was im Busche ist. Deswegen war ich auch tatsächlich, glaube ich, ich war der Erste in der Redaktion, der gesagt hat, hey, die Queen ist tot. Und dann ging's eigentlich, war ich den ganzen Abend am Handy, weil es eine Mischung aus Live-Berichterstattung und guter Unterhaltung war, was da dann schnell für Memes, also die Meme-Lage war einfach gut. Irgendwie hat das, die ganze Welt hat sehr gute Memes gemacht, die teilweise vielleicht ein bisschen zu schnell kamen auch, aber also wenn man über 90 ist, dann bahnt sich das, glaube ich, sowieso an. Und wenn man dann quasi auch noch eine reiche Monarchin ist, dann habe ich da wenig Mitgefühl, muss ich sagen. Dann denke ich mir so, ja, okay, man kann dann mit über 90, irgendwann kann man dann auch mal sterben.
Miguel ist Teil des Autorenteams des ZDF-Magazin Royal, das sich nicht, wie man annehmen könnte, den Royals widmet, aber zumindest einen Sketch zum Tod der Queen machte, in dem Miguel einen Royal Expert spielte. Er selbst betrachtet das gesamte britische Königreich, aber eher als ein riesen Sketch.
Dadurch, dass sie nicht mehr so die wahnsinnige Macht haben, ist es eigentlich nur noch so eine große Theaterinszenierung, weil egal, was da passiert, ob es jetzt Hochzeit ist, Kinder kriegen oder eben sterben, das wird mit einem wahnsinnigen Tamtam inszeniert, als hätte irgendwie Harald Glöckler das alles noch durchdesignt.
Tja, und von Harald Glöckler durchdesignt zu sein, ist eine Riesenehre, die nur super wenige bedeutende und exklusive Orte erfahren. Dieses Jahr zum Beispiel das RTL-Dschungelcamp. Und genauso wie ganz Deutschland jedes Jahr haarsträubend auf die Z-Promis blickt, die sich jeden Jahr nur aufs Neue so zanken, dass man sie glatt mit den Schlangen von Dr. Bob verwechseln könnte, blickte auch ganz Deutschland mit tiefer Trauer auf den Tod einer millionenschweren Monarchin, während sich die Hälfte des Landes nicht mal mehr das Tanken leisten konnte. Oder war die Trauer überhaupt so präsent?
Ich glaube nicht, dass es von hier aus die überwiegende Mehrheit wirklich ernst nimmt, sondern man schaut sich das an wie ein Theaterstück und denkt sich dann so, okay, was geht da ab? Aber trotzdem finde ich das dann wahnsinnig, dass einfach zwei große öffentlich-rechtliche Sender gleichzeitig den ganzen Tag diese Beerdigung übertragen haben. Also so wichtig ist es dann scheinbar doch und das gucken dann auch viele. Jeder weiß auch, dass es eigentlich nicht geil ist. Auf der anderen Seite freut man sich dann aber auch, wenn irgendwie Paddington Bear beim Kronjubiläum irgendwie auftritt und dann die gemeinsam Tee trinken. Also so grundsätzlich, glaube ich, so richtig überzeugt von dem Konzept Queen ist hier in Deutschland, glaube ich, keiner. Es hängt ja natürlich so ein bisschen, man hat so eine Verbindung zu ganz vielen Leuten, ne? Natürlich Prinzessin Diana. Ist natürlich das, da haben natürlich viele nochmal eine Verbindung zu. Und ich sympathisiere dann auch tatsächlich eher mit so diesen Rebellinnen in diesem Kosmos. Ne? Also dann finde ich das eher spannender, das Oprah Winfrey Interview mit Harry Styles, hätte ich jetzt fast gesagt, Prince Harry und Meghan mir anzugucken, wie die da jetzt irgendwie in diesem Laden rumbohren.
Und weil die Royals sowieso alle Podcasts abonniert haben, die das Wort sozial im Titel tragen, habe ich Miguel noch darum gebeten, eine Nachricht für König Charles dazulassen.
Genau, meine persönliche Botschaft an König Charles, falls er gerade zuhört, ist toi toi toi, you rock und du schaffst das schon.
Was wünschst du dir im politischen Sinne für nächstes Jahr? Jetzt kannst du deine Message mal an da draußen formulieren.
Denk doch ein bisschen in die Zukunft und denk langfristiger und nicht an schnellen Profit. Und manchmal denke ich, das Problem davon ist halt auch, dass viele Leute in Verantwortung nur noch vom schnellen Profit profitieren können, weil sie sehr, sehr alt sind.
Also ich frage mich zum Beispiel auch immer, wie das sein kann, dass ich sozusagen noch so einen Präsidenten erlebe, der irgendwie 80
ja,
ist.
Ja, Mann, Alter. Das ist der Typ.
Also jetzt nicht in Deutschland, du weißt, was ich meine.
Ich weiß,
so,
was
also,
du meinst, Mann. Der gehört auf die Couch und soll Bonanza spielen.
Vor allem,
spielen.
Der ist auch so fragil.
Es ist wirklich, es ist nicht cool. Es ist nicht cool und es ist auch kein, da wird einem nämlich immer vorgestellt, dass er Ageism und wir würden sein Alter beleidigen.
Ja,
aber es ist wirklich Wahnsinn. In dem Fall ist es auch wirklich Und es tut mir auch leid, er ist wirklich nicht so fit.
Denkst du, er wird zur Wiederwahl antreten?
Also wenn das passiert.
Also ich frage mich, wie man das bis 86 durchhalten will im Amt.
Warum will man das überhaupt? Ich verstehe auch, finde auch krass, dass Trump nochmal antreten will, weil ich mir so denke, die Leute haben ja alle genug Geld. Warum? Ich meine, gut, er muss es wahrscheinlich machen, um sich vor dem Knast zu bewahren.
Naja, aber der verliert ja jetzt wirklich auch mal endlich also sehr viel an Support, würde ich sagen. So, guck mal, Zwischenwahlen dieses Jahr, auch ein Jahreshighlight, weil es ist keine rote Welle geworden, wie viele gesagt hatten. Ne?
Ja, überraschend, ne? Also da merkt man schon, wie wenig die Leute selber auch hoffen. Das ist vielleicht auch irgendwie das, was ich vorhin gemeint habe, von diesem harten Populismus. Wir sind alle müde davon. Wir sind alle müde von diesem Culture War. Und er hat ihn halt irgendwie so losgetreten, teils davon.
Also in Amerika ist wirklich der ultimative Culture War. Also das ist so krass. Aber ich muss sagen, ich glaube, auch ohne Trump wird es dann nicht zwingend besser.
Die Alternative zu ihm, der ist halt eigentlich nur ein schlauerer Hardliner, dieser Florida-Senator.
Man nennt ihn doch, glaube ich, auch Trump with a brain.
Der ist wie er, bloß halt ein bisschen schlauer wahrscheinlich und noch gefährlicher. Also die Perspektiven auch auf republikanischer Seite, weil das ja ist auch ganz sehr religiös geprägt und so weiter, sind eigentlich genauso scheiße wie auf der demokratischen Seite in den USA. Weil wer ist denn jetzt die Alternative zu Joe Biden?
Naja, seine Vizepräsidentin wahrscheinlich, ne?
Ja, die aber auch irgendwie.
Meine Theorie ist ja immer noch, wenn er wirklich eine zweite Amtszeit annimmt, dann wird er die nicht zu Ende machen, sondern irgendwann an sie abgeben. Und dann ist auch seine Legacy, dass er halt sozusagen die erste weibliche Präsidentin sozusagen auch
ernennt.
Ja.
Ich denke, ich frage mich auch immer, wie wichtig ist diesen Leuten dieser Legacy-Scheiß?
Naja, in Amerika ist das, glaube ich, sehr wichtig.
Ja, stimmt schon. Ah, ist deprimiert. Also klar, ich meine, jetzt haben wir 2 Jahre noch. Also ich meine, der Wahlkampf beginnt ja dann nächstes Jahr auch schon wieder. Das heißt, es wird dann eh schon wieder alles sehr, sehr anstrengend werden. Und ich finde, medial wird das ja vor allem immer anstrengend. Und das erschöpft einen ja, dass man das alles mitbekommt und sich dann immer mitsorgen muss. Das Krasse ist, man sorgt sich ja mittlerweile nicht mal mehr nur über sein eigenes Umfeld. Das beginnt ja irgendwie im Kleinen. Wie geht's meinen Eltern? Wie geht's? Dann sorgt man sich um seine Stadt, um Deutschland, dann um Europa. Und die Probleme sind so global. Aber das frage ich jetzt wirklich nochmal. Wie ist jetzt als jemand, der wirklich jetzt raussteppt dann bald?
Ja.
Und dann machst du einfach, ich meine, das Studium ist vielleicht auch nochmal dann irgendwann geschützter Raum, ja?
Ja.
Aber es ist schon nochmal was ganz, ganz anderes.
Ja.
Wie groß ist dein Optimismus? Und um Markus Lanz zu zitieren, Sie sind doch ein junger Mensch, Sie müssen optimistisch sein. Wie groß ist dein Optimismus?
Ja, also ich sollte vielleicht mal für mich sagen, so, es gibt ja als junge Person, also natürlich kannst du sehr, sehr gebildet sein und so, aber es gibt natürlich gewisse Dinge, die du so noch nicht verstehst. Also ich finde zum Beispiel ein gutes Beispiel, glaube ich, für ganz viele Jugendliche ist das Steuersystem. Also da sieht sich ja niemand durch, wenn du 16, 17 bist, die Überraschung kommt dann so ein paar Jahre später. Und was ich mich halt immer bei diesen Krisenfrage, die uns jetzt so umrunden ist, da kann ja eigentlich niemand, egal wie alt, wie groß, wie whatever du bist, kann dir ja niemand vorhersagen, wie das wird, wie du dich verhalten musst, was du machen musst. Du wirst ja im Sinne dieser Krisen nicht wirklich besser darauf vorbereitet, je älter du wirst. Das ist egal. Also frage ich mich immer auch so, also zum Beispiel jetzt im Kontext der Klimakrise reden ja viele immer so von Zusammenbruch der Zivilisation. Und ich finde das total erschreckend und überfordernd. Und ich frage mich dann auch immer, was heißt das denn eigentlich? Also wenn man so hört, die Zivilisation bricht bald zusammen. Also ich weiß nicht, ich denke dann immer, irgendwie sitzen wir dann, heißt es jetzt, wir sitzen in 20 Jahren wieder irgendwie alle im Wald und nackt und prügeln uns um Essen oder so. Weißt du? Und es gilt halt irgendwie so für alle Krisen, ne? Also es gilt natürlich auch für den Krieg und für die internationale Sicherheitspolitik. Es gilt meiner Meinung nach auch für die Inflation. So, niemand weiß so richtig, was da kommt. Und je mehr Krisen du hast, umso unvorhersehbarer wird damit auch, kann ich mir während des Studiums eine WG leisten? Wie soll ich die WG bezahlen? Was mache ich, wenn wieder so eine Superinflation auf einmal anrollt? Also weißt du, so halt so, naja, halt die Zukunft. Und das ist, glaube ich, vor allem für junge Menschen fatal, weil sie sich dann in ihren Entfaltungsmöglichkeiten so im späteren Leben eingeschränkt sehen. Und damit dann entsprechend auch der Optimismus schwindet. Also irgendwann will man ja auch nicht mehr nur so in der Schule hinvegetieren, sondern was erleben oder was machen. Aber wenn du dann die ganze Zeit von diesen Krisen umrundet bist, und das ist eben auch so schlimm, niemand dir vorhersagen kann, wie die ausgehen, was da genau passieren wird. Egal, wie alt die erwachsene Person ist, auch wenn du selbst erwachsen bist, weißt du nicht, wie die Zukunft in der Klimakrise so wirklich aussieht oder was Zusammenbruch der Zivilisation bedeutet. Und das kann dir dann im Übrigen auch gar keine Prognose oder Einschätzung so genau vorhersagen, weil das im Detail einfach niemand weiß.
Ich finde es genau so witzig, weil es total überfordernd ist. Und manchmal erwischt man sich auch dabei, wie man so denkt, okay, da muss ich jetzt schnell noch was erleben oder jetzt mir gut gehen lassen, bevor es kacke wird. Ja. Und es ist eigentlich krass zu leben mit diesem Hintergedanken, dass es kacke werden könnte. Ich meine zum Beispiel, was für mich immer total präsent zurzeit ist, ist die Frage, wie ist denn das jetzt mit Kindern? Also mache ich jetzt Kinder oder ist es jetzt schon zu spät? Und weil
ich bin da aber, was Optimismus angeht, auch so ein bisschen bei Luisa. Sie hat mal neulich, also ich habe neulich mit ihr ein Interview gesehen und da hat sie gesagt, sie ist Possibilistin, weil sie das, was im Moment noch möglich ist, für relevant hält und nicht das, was eintreten könnte im positiven oder im negativen Sinne.
Man muss ja auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt nur Optimismus und Naivität.
Ja.
Ich glaube, Optimismus ist, was das machst du für deine eigene Psyche,
ja,
dass du erstmal vom Besseren ausgehst,
ja, ja,
einfach nur, um klarzukommen.
Ja, ja.
Naivität wäre zu sagen, ach, wird schon.
Und insofern wünschst du dir nächstes Jahr?
Ich wünsche mir fürs nächste Jahr, dass wir uns von ein paar Scheindebatten verabschieden, die nur dazu dienen, irgendwelche komischen ideologischen Agendas durchzudrücken und lieber tatsächlich uns auf die Dinge konzentrieren, die wirklich wichtig sind und einfach Lösungen finden, die langfristig gedacht sind und uns alle in eine schöne, gemeinsame und friedliche Zukunft tragen.
Das war doch voll das schöne Ende für diese Staffel.
Hey, dann, ich gratuliere dir zu deiner Staffel und wünsche dir jetzt alles, alles Gute fürs Abitur. Wird richtig geil.
Ja, ich weiß nicht.
Ach, ich habe jetzt hier schon rausgehört, dass du ja sehr gut bist, von daher.
Ja, aber das ist ja, also weißt du, da kannst du ja eigentlich kaum was anderes machen in den Monaten davor. Also ich weiß nicht, ob das so fun wird, auch wenn du einen guten Schnitt kriegst.
Ja, aber das mit der Perspektive, dass es dann danach in die Freiheit geht, das ist irgendwie auch schön.
Kannst du dich noch an deinen Abiball erinnern?
Ja.
Wie war der? Ich bin uneinig, ob ich hingehe, um ehrlich zu sein.
Ja, richtig uncool. Ja. Überflüssig uncool.
Nee, jetzt ernst, oder?
Ja, absolut uncool. Wirklich, also Abiball ist, was ist das denn?
Wir müssen auch noch so eine immense Menge an Geld zahlen, um überhaupt reinzukommen.
Ja, aber wahnsinnig teuer, weißt
ja,
du?
Ja, ja, ist immer
ganze,
noch so.
Die ganze Familie muss so viel Geld zahlen, ja, dafür fand ich auch unmöglich. Aber so, weißt du, dann einfach, ich fand irgendwie Abi-Scherz oder so hieß es bei uns, Abi-Streich.
Ja, das ist irgendwie witzig. Krass, wie sich nichts verändert hat in,
ja,
wie vielen Jahren?
13.
Achso, okay, ja.
Du denkst immer, ich bin 100, ne?
Nee, sorry. Ich hätte jetzt sogar gedacht, weniger, dachte ich jetzt gerade, habe ich gerade abgespeichert. Nee, aber ja, das gibt's alles immer noch. Abi streicht dann jetzt eine Mottowoche, wo sich alle verkleiden. Hattet ihr das auch?
Nee,
das
sind wir nicht.
Nee, weiß ich auch nicht, ob ich. Naja, doch, da mache ich mal mit.
Ja.
Da komme ich dann als Aurel mehr.
Ja, mach das. Aber was ich wirklich sagen muss, viele Dinge, wo ich immer mir zu schade war und dachte, ja, da mache ich jetzt nicht mit, oder? Haben wir sowas bereut, so gerade in der Schulzeit, weil ich mir für vieles, was eigentlich ganz witzig war, zu schade. Und wenn man es dann doch gemacht hat, hat es irgendwie Spaß gemacht und man sieht viele von den Leuten halt auch nie wieder und ist irgendwie auch interessant.
Gibt es sowas wie Klassentreffen oder macht das niemand?
Gab es kurz, 2-3 Jahre und dann nie wieder. Also das hört dann einfach auf und das Interesse geht auch weg und ich kann mich auch nicht mehr an alle erinnern.
Ja, ich muss aber auch sagen, also Klassentreffen so 1-2 Jahre nach dem Abitur, also sehr langweilig, da hat sich ja auch noch kaum was verändert. Also fände ich viel interessanter, wenn man das mal so nach 10-20 Jahren macht oder so.
Ja, weißt stimmt, so langsam wäre ich mal bereit. Als einen kleinen Auffrischer.
Okay, also hier so ein kleiner Aufruf, so falls irgendwer so ein Klassentreffen
auch. Ja, genau. Also falls jemand mit mir in der Klasse war, schickt mir eine Einladung, ich komme, dann kriegen wir ganz andere Leute. Wir waren in der Klasse. Nee. Naja, ich komme überall hin und ich nehme jede Einladung an.
Danke, dass du meine Einladung angenommen hast, Aurel. Dann bis bald.
Tschüss.
Ach Leute, das war doch witzig und ein schöner Abschluss für dieses Jahr und für diesen Podcast. Der Podcast war so erfolgreich, dass alle von euch jetzt immer noch nicht wissen, wie ihr eure nächste Gasrechnung bezahlen sollt. Aber ich würde vorschlagen, wir schauen einfach nächstes Jahr mal zusammen, wie die ganze Scheiße am Ende ausgegangen ist. Denn ja, soziales Deutschland wird zurückkommen. Ich würde sagen, folgt mir bis dann einfach auf Instagram, wo ihr alles mitbekommt und auch was passiert, wenn ich mein Abitur nicht schaffe. Aber ich glaube, das ist ein Worst-Case-Szenario. Und ganz ehrlich, wenn ich dieses Jahr und auch in diesem Podcast eine Sache gelernt habe, dann ist es, dass es in diesen Zeiten wirklich jeden Grund zur Hoffnung gibt. Hoffnung ist das, was uns bekräftigt und stärkt. Ich habe immer gehofft, dass ich mit diesem Podcast Leute erreichen kann, die etwas brauchen. Ob Ratschläge, Utopien, Gesellschaftskritik von einem Minderjährigen oder ein bisschen Humor. In jedem dieser Dinge findet sich eine Quelle zur Hoffnung. Und insofern habe ich mir zu Weihnachten gewünscht, dass ich jedem von euch, der diesen Podcast von Anfang an bis zum Ende gehört hat, genug Hoffnung für das nächste Jahr mitgegeben habe. Lasst mich gern irgendwann wissen, ob mein Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Und bis dahin, macht's gut, euer Gianni. Soziales Deutschland ist eine Produktion von mir, Gianni Mattea. Ich hätte sie jedoch nicht ohne die Hilfe, die Ratschläge und die Impulse von ganz vielen anderen Menschen createn können. Dankaussagen gehen deshalb an Moritz Metz, Charlotte Köhler, Paul Gebler, Zara Alexa Schweimler, Christine Nofke, Marlene Lehne, Ute Engelmann, Daniel Schorb. Für diese Folge gehen ganz viele Umarmungen an euch alle. Ciao.